Hallöchen, ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flachkörper. Es ist Mittwoch, es ist Flachkörperzeit. Auch wenn das Wetter zum Planschen noch nicht so einlädt, habe ich trotzdem ein paar Themen, drei an der Zahl, für einen Flachkörper am Start. Ihr merkt, es ist eine klassische Flachkörperfolge, wie sie früher montags stattfand, jetzt mittwochs. Ich freue mich drauf. Friedrich Merz. Und ja, wir beginnen wieder mit Fritze. Aus dem einfachen Grund, es ist was zu feiern, jedenfalls für uns, die ihn nicht so toll finden. Und damit sind wir nicht alleine, denn er ist der unbeliebteste Kanzler nach einem Jahr Regierungszeit in der Geschichte der Bundesrepublik. Nur 21% der Bevölkerung schenken dem Kanzler ihr Vertrauen. Nur 21% finden, dass er seinen Job gut macht. Das klingt erstmal wenig, aber wenn man sich anguckt, was er eigentlich so macht, das ist dann doch schon irgendwie ein bisschen viel, ne? Findet ihr nicht? Jedenfalls, es ist ein Trend, dass die Zustimmung auf den Kanzler mit seiner Regierungszeit sinkt. Also in Jahr 1 ist sie höher als in Jahr 3. Bei Merz ist es vor allem die Kommunikation, welche ihm die Bevölkerung sehr übel nimmt. Das kann man irgendwie sehr gut nachvollziehen. Jedenfalls jammerte Merz neulich im Spiegel herum, dass es kein Kanzler so schwer hatte wie er. Das macht ihn natürlich direkt sympathischer, oder? Man könnte fast sagen, wenn er bessere Politik machen würde, dann wäre er vielleicht sogar beliebter. Zurück zum Thema. Jedenfalls durch diese schlechten Zustimmungswerte befinden wir uns schon wieder in einer Regierungskrise. Aha, da ist es wieder, dieses Wort Krise. Es gibt viele Krisen. Ukraine-Krise, es gab die Kuba-Krise, Wirtschaftskrise, im Sport gibt es die Ergebniskrise. Generell hat man den Eindruck, es herrscht oft irgendwo Krisenstimmung. Doch was ist eigentlich eine Krise? Krisen sind an sich kein Naturgesetz. Krisen sind immer eine systemische Frage. Das Wort Krise suggeriert uns etwas Negatives. Krise ist schlimm, Regierungskrise, oh Gott, hoffentlich bekommen sie das wieder hin, das wäre schrecklich, wenn die Regierung sich auflöst. Doch eine Krise ist ein Konstrukt. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Regierungskrise, eine Beziehungskrise oder eine geopolitische Krise handelt. Das Wort Krise, so wie wir es verwenden, klingt eigentlich schon wie ein Naturgesetz, aber und wo wir halt sagen, okay, es gibt eben Krisen und kurioserweise benennen wir Krisen allerdings nur als solche bei unnatürlichen Dingen. Von einer Hochwasserkrise hat noch nie jemand was gehört. Doch was braucht es nun für eine Krise? Wir brauchen ein Ereignis. Und dafür habe ich mir ein Beispiel überlegt. Nehmen wir das fiktive Paar Friedrich und Lars. Friedrich und Lars, ein homosexuelles Pärchen, ist zusammengezogen vor einem Jahr. Es ist eine Liebesgeschichte wie Romeo und Julia. Friedrich ist ein eher konservativer Montagu und Lars ein progressiver Capulet. Die beiden verlieben sich dann doch. Und jetzt setzt so langsam der Alltag ein. Man merkt, sie sind unterschiedlich, es wird gekabbelt und den Rest der Familie, die Montagues, können die Capulets nicht leiden und so weiter. Und Lars hat mitbekommen, dass Friedrich ihn nicht verteidigt, wenn Friedrichs Cousine Katharina über Lars lästert. Jetzt streiten die beiden und sie sagen, wir sind in einer Beziehungskrise. Da kommt dann Lars zu Friedrich und sagt, Friedrich, du nimmst mich nicht ernst, wenn die Katharina was Böses zu mir sagt und da kannst du auch mal hinter mir stehen. Und dann sagt Friedrich, oh Gott, ja, Lars, es tut mir leid, ich habe das jetzt nicht so gesehen, dass dich das so verletzt hat. Und du hast ja da auch den einen, du hast sie ja auch provoziert und so streiten sich ja dann, ne? Und uns Außenstehenden wäre das prinzipiell egal, weil so geht es relativ vielen Leuten in solchen Beziehungen. Also Leute, die zusammenwohnen und vielleicht doch nicht so gut zusammenpassen. Und das wäre uns Außenstehenden, wie gesagt, egal. Wir würden es nicht mal mitbekommen, wenn halt die Montagues und die Capulets nicht solche prominenten Familien wären, wo das also tägliche Streitereien halt einfach dann in den Tagesthemen laufen. Doch Krisen entstehen trotzdem im Kopf. Eine Krise braucht halt einen Ausgangspunkt. In unserem Beispiel ist es halt, dass Friedrich den Lars vor seiner Cousine Katharina nicht verteidigt. Und in der Politik gibt es diese Streits als Ausgangspunkt auch. In der Wirtschaft werden Krisen ausgelöst durch Schwankungen und so wird ein Ereignis dann irgendwie zur Krise. Und da kommt dann die Kommunikation ins Spiel. Eine Krise ist etwas, das man als solches benennt. Erst wenn man halt sagt, das ist eine Krise, dann ist es das. Und dann bekommt es auch dieses Wording. Also, wie man den Sachverhalt darstellt. Ich habe zwei Sachen vorbereitet. Ein Beispiel aus dem Sport. Jetzt nehmen wir beides fiktiv. Der VfB Stuttgart hat die letzten drei Spiele unentschieden gespielt. Das ist so die Schlagzeile, die wir uns jetzt vorstellen. Das ist, wie gesagt, erfunden. Aber man könnte auch alternativ sagen, der VfB Stuttgart steckt in einer Ergebniskrise und konnte keines seiner letzten drei Spiele gewinnen. Merkt ihr? Ist gleich ein ganz anderes Gefühl. Es klingt gleich viel negativer. Ich habe noch ein anderes fiktives Beispiel mir überlegt. Immer mehr Deutsche machen Urlaub in Deutschland. So, das ist jetzt, wie gesagt, ein fiktives Beispiel, aber erstmal so dahingestellt und man denkt, okay, so, da würde man jetzt weitergehen. Man könnte diese Schlagzeile aber anders formulieren. Krise in der Tourismusbranche, immer weniger Deutsche fliegen ins Ausland. So, und dann denkt man, oh Gott, die armen Fluggesellschaften, die wären alle arbeitslos. So, die sind sie in einer Krise oder da wird uns sogar das Wort Krise vorgegeben. Und da sehen wir, okay, das ist was Schlimmes, weil dieses Wort Krise davor steckt und da macht man eine draus, obwohl irgendwo anders vielleicht eine Chance liegen könnte. Und so ist es bei der aktuellen Regierungskrise. Die ist selbst verschuldet, muss man mal ganz klar sagen. Wenn es so geringe Zustimmungswerte gibt, dann macht man einfach die falsche Politik. Das hat übrigens der Koalitionsführer Merz dem Kanzler Olaf Scholz noch vor ein paar Jahren vorgeworfen. Unsere beiden Beispiele könnten als Nachricht den gleichen Inhalt haben. Der Unterschied ist dann allerdings die Lesart. Und ihr merkt, Krise ist eine Frage der Perspektive. Und zudem geht es da ganz viel um Deutungshoheit und wer was kommuniziert. Eine andere Krise löst sich ja jetzt so langsam auf. Die Rede ist vom Buckelwal-Timmy. Der Wal liegt nicht mehr am Strand. Ich möchte jetzt auch eigentlich nicht mehr groß über das Thema und über den Wal reden, weil das habe ich die letzten Wochen genug gemacht, aber das ist ein Phänomen und wenn man das so medial begleitet, was ich ja auch mit diesem Podcast getan habe, dann muss man sagen, dass es schon spannend ist, das von vorne bis hinten mal durchzuschauen. Keine Sorge, wir machen jetzt keine chronologische Abfolge, das gibt's genug, sondern es geht um das, was außenrum dann noch passiert ist. Ganz konkret geht es um den Minister Backhaus. Der hat nämlich dem Wal ins Auge geguckt. Und das war der Moment, wo meiner Meinung nach der lauten, wo er meiner Meinung nach der lauten Minderheit erlegen ist und sich den Fakten verwehrt hat. Da sieht man ganz klar, da hat die Politik gegenüber dem Schwachsinn kapituliert. Er ließ eine private Initiative die Mission durchführen. Der Wal kam in eine Barge oder Barge und wurde in die Nordsee gefahren oder kurz vor Skagerrak zumindest und dann dort freigelassen. So die Geschichte. Wahrscheinlich ist es eher so, dass der Wal entweder schon in der Barge, Barge, ich glaube, es heißt Barge, gestorben ist und dann dort verklappt wurde, also dass man ihn dann einfach dort ins Meer geschmissen hat, oder dass er halt direkt nach oder während der Freilassung starb. Es fehlen ja auch die Bilder, wie sie den da rausgekriegt haben und so, ist ganz kurios. Jedenfalls zeigt Timmy aber etwas, das sich in Zukunft wahrscheinlich noch öfter zeigen könnte. Das Mobilisierungspotenzial durch die sozialen Medien, und auch hier ist der Krisenbegriff zentral, denn hier treffen die Faktoren für eine Krise aufeinander und dieses Mobilisierungspotenzial ist extrem hoch. Und wir sehen halt in der Timmy-Krise, dass da strandet ein Wal und das ist erstmal ein Ereignis. Und zur Krise wird dann der Handlungsdruck und die öffentliche Wahrnehmung. Da kommen dann ganz viele Leute, die sagen, da muss man was tun, der Wal strandet, der Wal strandet. Dass die Zwergwal-Population, ich glaube, die heißen Zwergwal, diese kleinen Delfine, die in der Ostsee leben, dass die in der Ostsee vom Aussterben bedroht ist, das ist den Leuten total egal. Die fressen da trotzdem Fischbrötchen. Es gibt ja auch diese Berichte dazu. Ne? Aber es geht um dieses eine Individuum. Aber das haben wir schon besprochen. Dazu kommt dann, was ich halt vor 2 Wochen angesprochen habe, dass Medien, und das ist jetzt ein zentrales Thema, Medien sind die vierte Gewalt in einer Demokratie. Ich habe das vor 2 Wochen angedeutet und meinte, ich rede mehr darüber, das passiert jetzt. In einer Demokratie spielen Medien eine zentrale Rolle. Sie geben Meinungen vor und auch wider und gleichzeitig berichten sie. Daher kommt die Einteilung in die Gewaltenteilung. In der offiziellen verfassungsgeschützten Gewaltenteilung gibt es ja die Judikative, Exekutive und Legislative, die gesetzgebende Gewalt, die gesetzausführende Gewalt und die gesetzüberwachende Gewalt quasi. Und die Medien kann man als Gewalt bezeichnen, die eine Kontrollinstanz aller drei Gewalten ist gleichzeitig, weil die Medien können sowohl die Regierung, die Gerichte als auch das Parlament überwachen. Und die ausführenden Gewalten wie halt Polizei zum Beispiel. Und das ist die eigentliche Aufgabe der Medien in einer Demokratie. Nun, bei Timmy sieht man, dass die Medien diese Rolle nicht unbedingt immer gut erfüllen. Und das liegt daran, dass Medien ebenfalls einer gewissen Marktlogik folgen und dieser eben auch unterliegen. Phänomene wie Timmy klicken gut. Von daher lohnt es sich, eben auf diesen Zug aufzuspringen. Es lohnt sich einfach, über solche Sachen zu berichten. Ganz egal, ob die Berichterstattung sinnhaft ist. Dann, das ist nämlich erstmal zentral, das ist erstmal zweitrangig. Zentral ist es dann, dass diese Artikel geklickt werden, weil dann kann man sie vermarkten, dann kann man Werbung schalten und dann kann man Geld verdienen. Und diese Marktlogiken greifen dann auch bei, in Anführungsstrichen, langweiligeren Themen, beziehungsweise bei welchen, die schlecht klickbar sind. Und klickbar heißt, und dann kommt dann auch das Internet ins Spiel, dass man halt diese Schlagzeile liest und dann klickt man darauf. Und deswegen braucht man Themen, die gut klicken, wie Timmy. Also zum Beispiel Wahl freigelassen ist ein Banger. Das ist eine Schlagzeile, auf die klickt man, weil man, oh Gott, der Wahl und so weiter. Während Timmy die Berichte beherrscht, fallen dann aber eben andere Themen ab. Ebenso könnte Verdrossenheit dort mit reinspielen. Wenn Merz den Leuten auf den Sack geht, kaufen sie vielleicht nicht ein 8-seitiges Interview mit ihm, weil man ihn einfach nicht erträgt. Aber was die Leute dann kaufen, ist irgendeine geile Geschichte über den Buckelwal oder über die Leute, die da beim Buckelwal stehen, Fischbrötchen fressen und Scheiße labern. Das kaufen die Leute, weil es dann interessanter ist und das wird geklickt. Und bei Timmy ist es dann halt ein Interessenskonflikt. Je länger die Posse um den Wal ging, desto mehr konnte berichtet werden. Ein anderes Beispiel finde ich, wo man medial sieht, dass dort anders das gehandhabt wurde, als es normal ist, ist die Amokfahrt in Leipzig. Als in Magdeburg der Weihnachtsmarkt angegriffen wurde, sorgte das für wochenlange Diskussionen und auch um die Frage, sind unsere Weihnachtsmärkte sicher. Die ähnliche Tat in Leipzig fällt in meiner Wahrnehmung ein bisschen raus aus dem kollektiven Gewissen. Also Magdeburg und vergleichbare Sachen waren wochenlang Thema und in den Schlagzeilen. Und Leipzig war irgendwie an dem Tag, als es passiert ist, und dann ist es irgendwie durch. Und muss man dann auch sagen, liegt es vielleicht daran, dass ein deutscher Täter nicht so gut klickt wie jemand mit Migrationshintergrund? Und diese Marktlogik ist vor allem auf Social Media zu sehen. Wichtig ist es für den Algorithmus, dass möglichst viel kommentiert und interagiert wird. Je kontroverser das Thema, desto besser. In Leipzig ist man sich einig, die Tat ist schrecklich und zu verurteilen. Da gibt es keine Kontroverse, da gibt es keinen kontroversen Teil, ob man über die Herkunft des Täters diskutieren darf, sollte oder sogar muss. Und was dies für Deutschland heißen könnte. Dementsprechend ist die Geschichte einfach auserzählt. Und dann wird auch nicht mehr so viel drüber berichtet. Dann hat man halt einen klassischen Bericht, dass das und das ist passiert und dann geht's weiter um irgendwelche Buckelwale oder um andere Sinnlosigkeiten. Für eine gesunde Demokratie müssen die Medien universell berichten. Sie müssen nicht mal neutral sein. Das ist sogar gut, dass es sowohl konservative bis leicht rechte Medien gibt, wie jetzt die Bild-Zeitung, solange es auch Medien links der Mitte in Taz oder ND gibt. So wird der Diskurs gestärkt und eine Demokratie lebt von einem Diskurs. Es muss gewisse Diskussionskorridore geben und die sind durch die Verfassung geregelt. Und der Rest muss abgedeckt werden. Aber es geht eben nicht, dass man nur noch über irgendwelche Fragwürdigkeiten, über irgendwelche Highlights berichtet. Und die eigentliche Aufgabe wie qualitativ hochwertiger Journalismus, der Dinge aufdeckt, das fehlt ein wenig. Das gibt es noch, aber es fehlt ein wenig, weil am Ende ist dann die Home Story von Shireen David und der Buckelwal Timmy interessanter als investigativer Journalismus. Apropos Story, die sich gut klickt. Es gibt einen neuen Superstar. Deutschland hat ihn gesucht und gefunden. Es ist Menowin Fröhlich. Manche von euch denken sicherlich jetzt, wurde Mersat Marashi der Titel aberkannt und hat Menowin ihn jetzt 16 Jahre später nachträglich zugesprochen bekommen? Nee, tatsächlich, Menowin Fröhlich, für manche wahrscheinlich ein Begriff, für manche nicht. Als ich das dann mitbekommen habe am Samstag, bin ich auch aus dem Sessel gefallen und dachte, was denn, den gibt's, ne? Sitzt der nicht im Knast? Nee, nee, RTL ist sich nicht zu blöd, nach Gil Oferim den nächsten fragwürdigen Charakter dieses Jahr zu krönen. Obwohl eigentlich eine Teilnahme an DSDS, nachdem man schon einmal in die Live-Shows gekommen ist, ausgeschlossen ist, durfte Menowin dieses Mal bei DSDS wieder mitmachen. Die Geschichte, die erzählt wurde, ist, dass er seine Tochter zum Casting begleitet hat. Und dann hat der Dieter gefragt, Mensch, Menowin, singst du eigentlich noch? Und er sagte, natürlich singe ich noch. Und dann sang er da vorne, haben sie ihn mitgenommen. Und der Rest ist dann, wie man so schön sagt, Geschichte. Jedenfalls gelang es ihm dann dieses Jahr wieder ins Finale einzuziehen und die Zuschauer wählten ihn zum Superstar. Das ist spannend, wie einfach das geht, wie einfach man als großer TV-Sender seine eigenen Regeln umschreiben kann, um eben etwas zu produzieren, was sich gut klickt, oder? Ich lese euch mal ein paar Sachen aus seinem Wikipedia-Artikel vor. 2005 nahm er an der Castingshow Deutschland sucht den Superstar teil. Er setzte sich in den Vorrunden durch und zog in das Finale der letzten 20 Kandidaten ein. Aufgrund seiner Verhaftung musste er die Teilnahme abbrechen. Fröhlich wurde bereits mehrfach wegen verschiedener Vergehen angeklagt. Im Dezember 2005 wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung und Betrug zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. So, und dann kann man natürlich sagen, 2005 ist eine Weile her, vielleicht hat er ja daraus gelernt. Dann haben wir hier genau 2 Jahre. Die offene Bewährung einer Reststrafe von 313 Tagen wurde im Juli 2010 vom Amtsgericht Darmstadt wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen widerrufen. Da er die Strafe nicht wie gefordert bis Februar 2011 freiwillig antrat, wurde ein Vollstreckungshaftbefehl erlassen und er wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. So. Dann wurde er nochmal wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. 2018 verurteilte das Amtsgericht Heidelberg Fröhlich zu 1 Jahr Haft auf Bewährung wegen Fahren unter Drogeneinfluss. 2019 wurde er wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss erneut zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt. Das Landgericht Darmstadt verurteilte ihn 2022 zu einer Haftstrafe von 1 Jahr und 2 Monaten ohne Bewährung und hob somit das Urteil von 2019 auf. Und 2024 musste sich Fröhlich vor dem Amtsgericht Bensheim erneut wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten und wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. So, also er hat es scheinbar nicht gelernt, muss man mal sagen. Er hat es scheinbar nicht gelernt, aber das ist RTL egal. Die haben ihn trotzdem mitmachen lassen und haben gesagt, hier, Menowin, du kannst singen und dann wird er natürlich Superstar, weil die Leute kennen ihn halt und irgendjemand ruft dann halt schon irgendwie für ihn an. Und da muss man sagen, es hat auch irgendwie ein gewisses Geschmäckle, ne? Ob dann Medien als vierte Gewalt so viel taugen, wenn Leute wie Menowin Fröhlich dort unhinterfragt als Superstar dargestellt werden. Er hat es jetzt geschafft. Man kann jetzt nur hoffen, dass er sauber bleibt und seiner Vorbildfunktion gerecht wird. Aber bei dem Vergehen, ich bin mir da nicht so sicher. Jedenfalls Medien als vierte Gewalt im Staat. Das ist natürlich eine total wichtige Kontrollinstanz, aber gleichzeitig muss man dann auch dafür sorgen, als Konsument und als Medien, dass man dieser Rolle auch gerecht wird. Irgendwie ist man ja ein Teil, wenn man einen Podcast hat von der Medienlandschaft. Klar, ich sende hier für ein vergleichsweise geringes Publikum, aber eigentlich sind wir alle, die irgendwas mit Medien zu tun haben. Und es reicht schon, wenn wir Instagram-Kommentare verfassen, wenn wir Beiträge posten, wenn wir twittern oder irgendwas online machen, dass man immer einen gewissen Anspruch an Seriosität und gerade wenn man sich politisch äußert oder für irgendwas stehen will, einen gewissen Anspruch an Seriosität und Ernsthaftigkeit hat. Und wenn selbst große Player wie RTL das nicht schaffen, da mit einem guten Vorbild voranzugehen, dann ist es ja kein Wunder, dass es online so eine Verrohung der Gesellschaft gibt. Damit beenden wir die Folge. Nächste Woche, genau, in der nächsten Folge, nächste Woche, werden Anna und ich euch dann berichten von Staying Alive, Stars singen mit Legenden. Wir werden uns das bis dahin angeguckt haben und dann euch sagen, wie wir das finden. Letzte Woche, ich hoffe, euch hat die KI-Diskussion gefallen. Diese Woche wieder eine typische Folge. Nächste Woche dann der zweite Teil. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Schreibt gerne noch Kommentare oder falls ihr irgendwelche Themen habt, wo reingeköppert werden sollte, dann haut die in die Kommentarspalte bei Spotify, geht das. Folgt rein, drückt die Glocke und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.